Heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wir starten eine kleine neue Reihe. Also wir haben jetzt den Philipperbrief durch und wir wollen uns jetzt auf etwas anderes auch ausrichten, die nächsten vier Sonntage, an denen ich dran bin ungefähr, bis auf den Springbrunnen-Gottesdienst. Und das von heute, das Thema, was heute da sein wird, hat damit zu tun, wie wir eben das bekommen, wovon Chris hier erzählt hat. Dass wir eben diese Lücken in unserem Leben schließen können, wie wir diese Füllung durch Jesus in unserem Leben hineinlassen können, wie wir diese Zugänge für uns öffnen. Und zwar möchte ich mich in den nächsten Sonntagen mit vier Themen beschäftigen, die von zentraler Bedeutung für uns als evangelische Christen sind. Also wir gehören zu dem Teil des christlichen Glaubens, den man als evangelisch bezeichnet. Auch freikirchlich sind wir im Speziellen, aber evangelisch im ganz Weiten. Martin Luther hat vor 500 Jahren, das feiern wir ja in diesem Jahr, in Wittenberg an der Kirche 95 Thesen angehängt. Und diese 95 Thesen, im Grunde war das damals eher sowas wie eine Nachricht im Internet zur Diskussion. Er wollte gar keine Revolution auslösen, aber das war der Anstoß, um einen Prozess in die Wege zu leiten, der dazu geführt hat, dass die Reformation, die wir dieses Jahr feiern, durchgeführt wurde und dass die Kirche sich geteilt hat in zwei große Lager. Neben den Orthodoxen, die schon früher sich getrennt haben, dann die Katholischen und die Evangelischen. Und für Martin Luther war die Sehnsucht nach einer guten Beziehung zu Gott das Ausschlaggebende, wieso er sich auf dieses Wagnis eingelassen hat. Wieso er es gewagt hat, auch der Kirche die Stirn zu bieten, die ihm den Mund verbieten wollte und die ihn in ihren Reihen behalten wollte, aber ebenso, dass er sich nicht da auch in gewissen Themen äußert. Diese Sehnsucht nach einer Beziehung zu Gott, dieses Gefülltsein, er hat diese Lücken in seinem Leben gemerkt. Und er hatte den Wunsch, dass diese Lücken geschlossen werden. Und er wusste, der Zugang dazu ist eine gesunde Beziehung zu Gott. Und die hatte er nicht. Er hatte ein falsches Verständnis von Gott. Und in seiner Gnade hat Gott ihm eine neue Sicht auf sich selbst geschenkt. Und der Schlüssel dazu war, dass Martin Luther sich mit der Bibel beschäftigt hat. Er war Theologieprofessor und Mönch und hat in der Bibel studiert, Römerbrief. Und durch die Bibel hat er eine neue Sicht auf die Gnade Gottes geschenkt bekommen. Auf die Gnade, die uns in Jesus begegnet. Und dieses neue Verständnis von Gottes Gnade und Gottes Person in Jesus Christus führte für Martin Luther zu einem neuen, einem lebensgebenden Glauben. Vier Themen, die uns da begegnen. Viermal allein ein Thema. Allein eine Sache. Zuerst allein die Schrift als Fundament. Das war für Martin Luther immer das, worauf alles gegründet sein muss. Das hat Martin Luther die Kraft gegeben, die katholische Kirche quasi in ihren Grundfesten zu erschüttern. Und damit auch den Weg aus dieser Kirche herauszufinden. Allein die Schrift. Er hat gesagt, ich lasse mich nur von der Schrift überführen, von nichts und niemand sonst. Dann aufbauen daraus das Verständnis, wer Jesus ist, alleine Jesus. Wir finden in keinem anderen unser Heil, wir finden in keinem anderen Orientierung, wir finden in keinem anderen eine Grundlage für das Leben als in Jesus Christus. Und auf Jesus bezogen haben wir die Gnade, von Gott kommend zu uns, und von uns kommend der Glaube, der dann wieder Auswirkungen hat nach außen. Diese vier Themen wollen wir näher betrachten. Glaube, Gnade, Jesus und die Schrift. Und heute fangen wir an mit dem Glauben. Und ich habe ein Zitat mitgebracht von F.B. Meyer, wo er definiert aus seiner Sicht, was man unter Glauben verstehen kann. Glaube ist die Kraft, sich selbst zur Seite zu stellen, sodass Gott ungehindert ans Werk gehen kann. Glaube ist die Kraft, sich selbst zur Seite zu stellen, damit Gott ungehindert ans Werk gehen kann. Und ich denke, das ist eine sehr gute Definition für das, was Glaube ist. Und wir werden das heute ein bisschen näher betrachten. Und das Thema für heute ist, allein dein Glaube kann dich retten. Allein dein Glaube kann dich retten. Und der Text dafür, die Grundlage dafür, ist ein Schlüsselvers aus dem Römerbrief aus Kapitel 3. Ich möchte den mal vorlesen und dann kurz auf den Vers eingehen. Und von dort her werden sich Themen zum Glauben aufschlüsseln, die wir heute betrachten wollen. Paulus schreibt hier in Römer 3, Vers 28, denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch gerecht wird durch Glauben, unabhängig vom Werken des Gesetzes. Also noch einmal. Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch gerecht wird durch Glauben, unabhängig von Werken des Gesetzes. Wenn wir uns diesen Vers anschauen, sehen wir drei Themen, die uns dort begegnen. Das erste ist, wir werden gerecht. Aber wo etwas gerecht werden muss, ist etwas noch nicht gerecht. Damit werden wir uns zuerst befassen. Was heißt das? Das zweite ist, durch Glauben. Und das dritte ist, unabhängig von den Werken des Gesetzes. Ich werde die Reihenfolge gleich etwas umändern. Ich werde mich zuerst mit der Frage nach Gerechtigkeit und Nichtgerechtsein beschäftigen, dann nach der Frage der Werke und am Ende dann mit dem Glauben, der uns rettet, genauer anschauen. Aber das ist so der Fahrplan für heute. Und das Erste, was wir hier sehen, ist, glaube daran, dass du gerettet werden musst. Glaube daran, dass du gerettet werden musst. Wie gesagt, wenn Paulus hier schreibt, dass wir gerecht werden durch den Glauben, unabhängig von den Werken des Gesetzes, heißt es, dass der Mensch in seinem ganz natürlichen Zustand nicht gerecht ist vor Gott. Was heißt das, gerecht zu sein? Was heißt das, gerecht gesprochen werden, gerecht gemacht werden von Gott? Und was heißt es, nicht gerecht gemacht zu sein? Paulus hat hier eine Gerichtssituation vor Augen, eine Anklagesituation. Wir stehen vor der Anklagebank und wir stehen vor Gott. Und wenn wir auf unser Leben schauen, kann Gottes Urteil nur eins sein: schuldig. Und gerecht gesprochen zu werden bedeutet, freigesprochen zu werden, befreit zu werden von diesem Urteilsspruch und mit hinübergenommen zu werden auf die Seite der Befreiten. Das ist das, wovon Paulus hier spricht. Wir werden gerecht gesprochen durch den Glauben. Wir leben in einer Zeit, das ist schon seit 300 Jahren so, seit der Zeit der Aufklärung, des Humanismus, wo ein Kerngedanke die Menschen antreibt, wenn sie über den Menschen selbst nachdenken. Der Mensch ist im Herzen gut. Das ist der Schlüsselansatz für viele, auch wie viele Sachen gehandhabt werden. Die Hoffnung, die man hat, man muss nur die Umstände ändern, man muss nur auf den Kern zurückgehen, man muss nur gucken, dass man schlechte Einflüsse befreit. Und wenn man das alles schafft, wenn wir eine perfekte Welt hinbekommen, in den Umständen, dann wird das Gute des Menschen von alleine durchkommen und alles wird gut. Der Mensch ist im Herzen gut. Und wenn das so ist, dann stellt sich die Frage, wieso brauchen wir Rettung? Wovor brauchen wir Rettung? Aber die Bibel zeigt uns ein anderes Bild vom Menschen. Und ich möchte ein paar Verse lesen. Ich fange im Alten Testament an, in den Sprüchen. Sprüche 20. Und da lesen wir in Vers 9. Wer kann sagen, ich habe mein Herz geläutert, rein bin ich von meiner Sünde. Wer kann sagen, ich habe ein reines Herz, ich bin frei von Schuld? Das stellt der die Sprüche gesammelt hat, hier als Frage hin. Das andere ist aus den Psalmen, Psalm 53, die Verse 1 bis 3. Die Tore sagen in ihrem Herzen, also die Narren sagen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verwerflich und schnöde, da ist keiner, der Gutes tut. Gott blickt vom Himmel herab auf die Menschen, ob noch einer verständig da ist, der Gott sucht. Also ein sehr pessimistischer Blick auf den Menschen. Psalmen sind sehr offen. Das ist, wie Menschen Sachen erleben. Und der Psalmist erlebt das so. Da ist keiner, der irgendwie nach Gutem fragt, der irgendwie im Herzen etwas Gutes in sich trägt. Und der dritte Vers ist aus dem Neuen Testament, aus 1. Johannes, wo das auch sehr deutlich wird. 1. Johannes 1, Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann täuschen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Die Bibel ist so ein umstrittenes Buch, weil sie kein Blatt vor den Mund nimmt, weil sie uns schonungslos und ehrlich aufzeigt, wie es um uns steht, auch in dieser Situation. Und wenn wir eine ehrliche Bestandsaufnahme machen würden, wenn wir mal gucken würden, schauen wir zuerst mal in die Welt hinein, was für ein Wahnsinn dort herrscht, in dieser Welt. Was für Wahnsinn herrscht, wenn Krieg herrscht. Aber selbst in friedlichen Ländern haben wir in Hamburg gesehen, was für ein Wahnsinn dort ausbrechen kann. Was für ein Wahnsinn manchmal in Familien herrscht. Wenn man sieht, wie Kinder manchmal kaputt gemacht werden, von klein auf. Mir fällt es schwer zu sagen, wir müssen nur ein paar hundert Jahre warten und diese Welt wird besser werden. Das wird von alleine sich irgendwann regeln. Der Mensch ist im Herzen gut, das wird schon alles werden. Wir müssen nur die Umstände ändern. Wenn der Mensch das Problem ist, dann werden wir an den Umständen nichts ändern können, sodass sich das Problem von alleine löst. Weil der Mensch das Problem ist. Und wenn wir uns in die Welt hineinschauen, dann müssen wir ehrlich zugeben, der Mensch ist das Problem, nicht die Umstände. Und wenn wir weiter eine ehrliche Bestandsaufnahme machen, dorthin, wo es weh tut, bei uns selbst, wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann kann ich nicht sagen, ich bin in meinem Herzen gut. Kann ich nicht. Weil ich sehe, was für Gedanken in meinem Herzen zu finden sind. Begierden, Neid, Hass, Lüge, Täuschung. Wenn ich das alles in meinem Herzen finde, kann ich nicht sagen, mein Herz ist eigentlich ein guter Ort. Schuld sind meine Eltern, schuld sind meine Lehrer, meine Erzieher, schuld ist die Gemeinde, schuld ist die Stadt, schuld ist wie jemand anders. Nein, das ist in mir drin. Das ist ein Teil von mir. Wenn ich meine Kinder anschaue, süße kleine Engel, unschuldige Wesen, wenn ich schon feststelle, was auch dort schon an Trotz, an anderen Sachen zu finden ist, auch manchmal an Boshaftigkeit gegenüber anderen, an Orten, wo man sagen kann, da kann Erziehung noch gar nicht so viel falsch gemacht haben, dann kann ich nicht sagen, der Mensch ist im Herzen gut. Dann finde ich das so nicht wieder. Die Bibel macht deutlich, ja, vielleicht bist du kein Mörder, vielleicht bist du kein Räuber, vielleicht hast du noch nichts gesagt, wo du sagst, das verdient ewige Strafe, aber das kleine bisschen, was ich bis jetzt in meinem Leben angestellt habe, diese Steuerhinterziehung, dass ich mal einen Kuli im Geschäft geklaut habe, dass ich das gemacht habe, dass ich den mal Blödmann genannt habe, dass ich mal schlecht über meine Frau gedacht habe, das ist ja wohl wirklich, das kann ja nicht zählen. Die Bibel macht da keinen Unterschied. Die Aussage der Bibel ist deutlich, im Galaterbrief macht Paulus klar. Wenn ihr euch ans Gesetz haltet, wenn ihr euch an euren Werken messt, wenn ihr auch nur ein Gesetz brecht, macht ihr euch vollkommen schuldig. Entweder seid ihr 100% gut oder 100% schuldig. Das ist das, was Paulus deutlich macht. Aber worum es noch mehr geht, ist, selbst wenn ich ein perfektes Leben führen würde, selbst wenn ich ein Leben führen würde, wo ich nach den alttestamentlichen Regeln, wie die Juden das für sich hochgehalten haben, kein einziges Gebot brechen würde. aber ich hätte Jesus in meinem Leben nicht. Das heißt, ich würde nicht die Beziehung zu Gott führen, die wichtig für mein Leben ist. Ich würde Gott nicht den Platz in meinem Leben einräumen, den er verdient. Muss ich sagen, selbst dann bin ich verloren. Es hängt nicht an dem, was ich tue oder nicht tue, sondern es hängt an meiner Haltung oder an meiner Beziehung zu Gott. 100% ohne Jesus, 100% verloren. Denn am Ende zählt nicht, was wir tun, sondern am Ende wird nur zählen, wie wir zu Gott stehen. Setzen wir das Vertrauen in uns selbst, versuchen wir uns selbst gerecht zu machen, unseren Freispruch zu erkaufen, oder legen wir unser Leben in die Hände Gottes, der dich gemacht hat, der dich erschaffen hat, der dich gemacht hat, damit du eine Beziehung zu ihm hast. Das war sein Ziel. Er hat uns erschaffen, damit wir ein Leben in einer Beziehung mit ihm führen. Und wo das nicht der Fall ist, da leben wir an unserem Sinn vorbei. Darauf kommt es an. Und deshalb ist der erste Punkt, dass wir verstehen müssen, was Paulus hier sagt. Wir sind nicht gerecht, wenn wir auf die Welt kommen, sondern wir müssen gerecht gesprochen werden. Von Gott. Und das müssen wir erstmal verstehen, weil wir sonst gar nicht wissen, wieso wir überhaupt Rettung brauchen, wieso wir Jesus brauchen, wieso wir diesen Weg des Glaubens gehen müssen. Und daraus kommt das Nächste. Glaube daran, dass du dich nicht selbst retten kannst. Das musste Paulus erstmal für sich so durchbuchstabieren. Als er Jesus noch nicht kannte, war er auf dem Weg eines Juden unterwegs, der stolz darauf gewesen ist, wer er ist, der sich auf seine Herkunft, aber auch auf seine Leistung, ich bin Pharisäer, ich halte mich an alle Gebote, der hatte Stolz auf seine Herkunft und Stolz auf seine Werke. Und das alles musste verpuffen, als er Jesus kennengelernt hat. Und das waren diese beiden Punkte, die es den Juden schwer gemacht haben. Sie hatten einen nationalen Stolz. Sie verstanden sich als ausgewähltes Volk Gottes. Sie waren abgesondert von den anderen Völkern und haben das besonders festgemacht an ihren Speisegeboten, daran, wie sie mit Feiertagen umgegangen sind und an der Beschneidung. Das waren für sie Merkmale, die sie abgesondert haben von allen anderen Völkern. Darauf waren sie stolz. Und andere von ihnen waren besonders stolz darauf, dass sie versucht haben, alle Gebote Gottes einzuhalten. Denn sie sind das Volk, dem Gott seinen Willen gegeben hat. Sie waren stolz darauf, das Volk des Gesetzes zu sein. Ich halte alle Gebote und ich zeige Gott, was für ein besonders guter Mensch ich bin, der mit Gott zufrieden mit mir ist. Das waren vor allem die Pharisäer, aber auch viele andere. Und bei vielen verschmolz das zusammen. Stolz als Jude zu sein auf das, was man tut, und stolz als Jude zu sein auf das, wo man herkommt. Wie gesagt, bei Paulus finden wir das ganz stark vor. Und dann musste er erkennen, dass es anders ist. Und wir finden auch dafür Texte, die deutlich machen, dass es eben nicht darauf ankommt, wer ich bin, und dass es nicht darauf ankommt, was ich tue. Zum Beispiel finden wir in der Apostelgeschichte, in einer Predigt, in Apostelgeschichte 13, folgenden Hinweis. Die Verse 38 und 39, Apostelgeschichte 13, 38 und 39. Ihr sollt also wissen, meine Brüder, also hier spricht ein Jude zu Juden, durch diesen wird euch die Vergebung der Sünden verkündet. Und in allem, worin euch das Gesetz des Moses nicht gerecht machen konnte, wo es euch den Freispruch nicht schenken konnte, wird jeder, der glaubt, durch ihn gerecht gemacht. Das, was das Gesetz nicht liefern konnte, das haben wir in Jesus Christus. Paulus schreibt das dann in Galater an einer anderen Stelle. Galater 2. Vers 16. Weil wir aber erkannt haben, dass der Mensch nicht durch Werke des Gesetzes gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus sind wir auch dazu gekommen, an Christus Jesus zu glauben, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird niemand gerecht. Und einige Zeit, Verse später in Kapitel 3 schreibt er dann: Und da die Schrift vorhersah, dass Gott die Heiden aufgrund des Glaubens gerecht macht, hat sie dem Abraham im Voraus verkündet: Durch dich sollen alle Völker Segen erlangen. Also gehören alle, die glauben, zu dem glaubenden Abraham und werden wie er gesegnet. Alle aber, die nach dem Gesetz leben, stehen unter dem Fluch. Denn in der Schrift heißt es: Verflucht ist jeder, der sich nicht an alles hält, was zu tun das Buch des Gesetzes vorschreibt. Dass durch das Gesetz niemand vor Gott gerecht wird, ist offenkundig, denn der aus Glauben Gerechte wird leben. Und in Philipper 3, Vers 9 noch als letztes: Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen und in ihm zu sein. Nicht meine eigene Gerechtigkeit suche ich, nicht meinen eigenen Freispruch, die aus dem Gesetz hervorgeht, sondern jene, die durch den Glauben an Christus kommt, die Gerechtigkeit, die Gott aufgrund des Glaubens schenkt. Worauf gründen wir unser Vertrauen? Worauf gründen wir unsere Hoffnung mit Blick auf die Ewigkeit? Worauf gründest du das? Sagst du dir, es reicht, wenn ich an Weihnachten spende und wenn ich vielleicht jeden Sonntag in den Gottesdienst gehe? Setzt du deine Hoffnung auf deine Taufe, entweder als Kind oder ordentlich baptistisch vielleicht als Erwachsener? Sagst du dir, es reicht doch, dass ich in einer christlichen Familie aufgewachsen bin? Ich weiß doch alles, ich kenne doch Gott, ich weiß Bescheid, das muss doch genügen. Das sind alles vielleicht gute Sachen, aber am Ende wird dir das alles nicht helfen. Deine guten Werke nicht. Deine Spenden nicht, deine Taufe nicht, deine christliche Herkunft nicht. Alles das wird dir am Ende nicht helfen. Denn durch nichts, was wir tun, können wir uns Gottes Freispruch erkaufen. Durch nichts. Wir Menschen stehen sehr stark in der Versuchung, alles selbst in der Hand haben zu wollen. Selbst alles leisten und bieten zu können. Ich will es erledigen, ich will es tun. Aber der Glaube fordert uns heraus, anders zu denken. Aus der Hand zu geben, in die Hand Gottes zu legen. Und das beginnt mit meinem eigenen Leben. Es beginnt mit meinem Stolz. Es beginnt mit meinem Ego. Es beginnt mit dem Wunsch nach Selbstbestimmung. Mit dem Wunsch, alles selbst in der Hand zu haben. Das abzugeben, loszulassen und es in die Hand Gottes zu geben. Und wenn ich das in die Hand Gottes gebe, dann empfange ich von Gott sein Geschenk, nämlich seine Freundschaft, seine Vergebung, seine Vaterschaft, dass er sich um uns sorgt und kümmert, dass ich verstehe, dass er mich liebt, dass er für mich da ist, dass er nie etwas anderes wollte, als eine Beziehung mit mir zu haben. Dass er nie Leistung von mir verlangt hat. Dass er nie erwartet hat, dass ich liefern muss, sondern dass ich da sein soll. Bei ihm, an seiner Seite. Und von ihm her mir zeigen lasse, was gut für mein Leben ist. Was richtig für mein Leben ist. Dass ich es zulasse, dass er mir hilft, mein Leben gut zu leben. Aber dazu gehört, dass ich daran glaube, dass ich mich nicht selbst retten kann. Sondern glaube daran, dass Gott alles für dich getan hat. Die Gnade Gottes. Damit beschäftigen wir uns das nächste Mal. Gnade und Glaube sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Im Glauben empfange ich das, was Gott in seiner Gnade für mich getan hat. Zwei Seiten der gleichen Medaille. Und auch dafür möchte ich einige Verse vorlesen, vor allem aus dem Johannesbrief. Der Brief des Glaubens, wo so oft wie in keinem anderen Buch
im Neuen Testament dazu aufgerufen wird, zu glauben, zu empfangen, einfach anzunehmen.
Der bekannteste Vers wahrscheinlich der Weltgeschichte, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, der annimmt, was in ihm passiert, das Ewige, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Und das ewige Leben ist ein Schlüsselbild für die Beziehung zu Gott. Jeder, der an Jesus glaubt, darf die Beziehung zu Gott empfangen, die Freundschaft Gottes, die Vaterschaft Gottes. In Johannes 5 lesen wir in Vers 24: Amen, Amen, ich sage euch, sagt Jesus, die Stunde kommt und sie ist schon da, in der die Toten die Stimme des Sohnes hören werden und alle, die sie hören, werden leben. Auch da eben, dass es auch darauf ankommt, dass wir auf Jesus hören. Hier redet er von der Auferstehung, aber da ist das Bild davon, dass die, die bereit sind, die Stimme anzunehmen, das geschieht hier im Leben, dass sie in der Ewigkeit das Leben empfangen werden. Und Johannes Kapitel 6, Vers 40. Denn es ist der Wille meines Vaters, dass alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben und dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Also auch hier wieder, der Glaube schenkt Leben und das Leben ist die Beziehung zu Gott. Glaube besteht aus zwei Teilen. Und manchmal bleiben wir leider beim ersten Teil stehen und denken, das reicht schon. Glaube besteht zum ersten aus Kopf. Ich verstehe. Ich glaube das, was in der Bibel steht. Ich glaube, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass er Mensch geworden ist. Ich glaube, dass er auf die Welt gekommen ist. Ich glaube, dass er für mich ans Kreuz gegangen ist. Das ist alles wahr. Ich nehme das so als wahr an. Das ist die eine Seite des Glaubens, verstehen. Aber das zweite gehört genauso mit dazu. Das Herz, Vertrauen, dass ich darauf reagiere. Was heißt das nun, dass Jesus Mensch wurde? Was heißt das nun, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist? Dass er für dich gestorben ist? Dass er dir den Weg zur Rettung geebnet hat? Was heißt das? Wenn du auf einem sinkenden Schiff untergehst und das sind die Rettungsboote und du sagst, ich weiß, dass es dieses Rettungsboot gibt und ich weiß, dass dieses Rettungsboot mich ans rettende Ufer bringen wird und du bleibst dabei stehen, dann wirst du mit diesem Schiff untergehen. Du musst in dieses Boot steigen. Du musst diese Rettung in Anspruch nehmen, die dieses Boot dir liefert. Genauso ist es auch mit Jesus. Kopf reicht nicht, sondern es gehört auch das Herz dazu. Der ganze Mensch. Gott will uns ganz. Das anzunehmen, was er für uns bereit hat. Dass du verstehen lernst, dass du ohne das neue Leben Gottes verloren bist und dass du nichts tun kannst, um dir dieses neue Leben zu erkaufen, zu erwerben. Dass du Gott nicht bestechen kannst mit deinem Leben. Und zu vertrauen, dass Gott dich wirklich liebt. Dass er sich wirklich für dich interessiert. Dass du wirklich sein geliebtes Kind bist. Dass er nicht möchte, dass du verloren gehst. Das ist ja gar nicht sein Ziel. Sein Ziel ist es ja, dass wir alle gerettet werden. Und dass dein Leben ihm so wichtig ist, dass er sein eigenes Leben für dich gegeben hat. Und dass er dir das Angebot gemacht hat, am Kreuz Frieden mit ihm zu schließen und sein Freund zu werden und in der Auferstehung mit ihm unterwegs zu sein. Und zu vertrauen, dass die Freundschaft mit Gott dir ein neues Tor öffnet, zu einem neuen, zu einem ganz anderen Leben, das geprägt ist nicht von Leistung, nicht von Herkunft, nicht von dem, was wir alles können und wie andere über uns denken, sondern das geprägt davon ist, dass wir aus Gnade leben. Dass wir aus Vergebung leben und Vergebung weitergeben. von Liebe geprägt und von Hoffnung, dass das Leben weitergeht. Über dieses Leben auf dieser Erde hinaus. In die Ewigkeit mit Gott hinein. Allein der Glaube kann dich retten. Du musst verstehen, dass du Rettung brauchst. Du musst verstehen, dass du dir diese Rettung nicht alleine erkaufen kannst. Aber vor allem musst du verstehen, dass Gott alles für dich getan hat. Und dass der Glaube der Zugang ist, der dir diese Rettung schenkt. Und deine Chance ist es, das anzunehmen. Und wenn du das schon getan hast, möchte ich dich ermutigen. Erinnere dich daran. Mach dir das bewusst, was passiert ist in deinem Leben. Vielleicht ist es verschütt gegangen. Vielleicht ist so viel von diesen Steinen und anderes irgendwie in dein Leben hineingekommen, dass das irgendwo verloren gegangen ist für dich, dieses Wissen darum. Und du denkst, das sind die Steine, auf die es ankommt. Aber es ist die Liebe Gottes, auf die es ankommt. Und wenn du das noch nicht für dich angenommen hast, dann möchte ich dich ermutigen, tue das. Glaube. Einfach glauben. Annehmen, vertrauen. Empfangen, was Gott für dich bereithält. Glaube allein kann dich retten. Amen.